Hallo miteinander und willkommen zum 47. Nerdy by Nerds Audio Podcast. Ich bin der Joey, werde unterstützt vom Andy und vom Butch. Im What You Been Playing reden wir unter anderem über Hyrule Warriors. Nachher im News-Teil geht es um Netflix, One Password, Apple-Pressekonferenz, Windows 10, die Gamergate-Diskussion und das erste Hoverboard. Darum wie immer, bleibt dran. Wir sind wieder zurück mit einem eher normaleren Podcast für unsere Verhältnisse. Der letzte war ein bisschen speziell mit einer Art Aussenreport von Bern, von den E-Games, und dann der vorher ein bisschen speziell extra ein für Netflix. Ich hoffe, ihr habt ihn nicht verpasst. Jetzt, wie gesagt, sind wir wieder zurück mit einem eher standardisierteren Format. Nichtsdestotrotz haben wir einige Sachen zu besprechen. Es sind doch zwei, drei Sachen passiert. Nochmal etwas über Netflix, jetzt nach einer längeren Zeit, wo wir es genutzt haben. Auch der Butch hat es jetzt noch gebraucht und wird noch schnell etwas dazu sagen. Apple hat noch eine Pressekonferenz gemacht. Auch Windows hat ein Betriebssystem gezeigt und so weiter und so fort. Und dann müssen wir uns natürlich auch noch einmal zu dem ominösen Gamergate melden. Zu all dem aber ein bisschen später starten, wenn wir nämlich zuerst, wie immer, mit einem Watch Been Playing. Andy, was hat sich bei dir im Laufwerk gedreht oder auf der Festplatte gedreht in letzter Zeit?
Wieder mal mit Speedrunning verbunden. Ich bin sehr aktiv in der Streaming-Community und da tue ich wie immer prinzipiell Sachen spielen, die sich nicht so viel im Laufwerk drehen, sondern Cartridges benutzen. Ich nehme zum Beispiel jetzt regelmäßig am Sonntagabend am Diddy Kong Racing 100% Race Teil auf Speedruns Live. Das ist vor einigen Wochen ist das erste Mal organisiert worden und das ist jetzt so ein fester Termin. Und ich kann da immer mit allerlei Leuten aus verschiedenen Teilen der Welt dann im Skype sein und einfach so reden und gleichzeitig das Game zusammen runnen. Das, ja, es ist ziemlich cool. Ich habe mich auch verbessert und neue Sachen über das Game gelernt. Gut, dann habe ich noch nie, weil es gibt ein paar von denen, die deutlich in einem höheren Level sind als ich. Aber darum kommt es ja nicht hauptsächlich darauf an. Man soll ja vor allem Spass haben. Dann habe ich auch noch ein neues Game gespeedrunnt, das noch nie jemand gespeedrunnt hat. Ich bin auch gerade einen Artikel darüber schreiben auf Nerdy by Nerds. Das ist Star Wars Episode 1 Racer. Ein 1999 erschienenes Sci-Fi-Renngame, etwas von den weniger guten Sachen, die von den Prequel-Star Wars-Filmen gekommen sind, hat sich damals ziemlich gut verkauft. Auch zu Recht ein Klassiker, aber irgendwie etwas, was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Wenn man es aber den Leuten irgendwie präsentiert, schaut mal, ich habe das jetzt gespeedrunnt, dann stößt man auf sehr positives Echo, habe ich müssen feststellen. Ich habe jetzt effektiv eine Route kreiert, wie man so schnell wie möglich zu den Credits kommt. Und sehr minimalistisch ist das. Sehr herausfordernd, aber es ist mir jetzt gelungen, in 44 Minuten 51 Sekunden. Die Aufnahme ist auf Twitch. Es ist gespielt auf einem richtigen N64, also nicht Emulator. Es gibt es auch auf PC und auf Dreamcast, wobei PC einfach deutlich die bessere Version ist. Mehr Musik. Es hat bessere Framerate, bessere Grafik. Es ist wohl auch schnellere Game, wenn man es will speedrunnen. Wird so ein bisschen als andere Version verstanden. Und Dreamcast ist so etwas wie die N64-Version geupdatet auf die nächste Generation. Habe ich noch nie persönlich gesehen. Das ist so eigentlich das, was ich gemacht habe. Gebe ich mal weiter.
Also mache ich sonst da gerade weiter, was ist bei mir so gelaufen, mangels Zeit nicht allzu viel. Hyrule Warriors ein bisschen angespielt, noch mit dem Butch zusammen, ich denke zu dem dann gerade nachher noch. Dann habe ich Battlefield mal wieder aktiviert, also Battlefield 4, ich habe mal wieder eine Chance gegeben, nach einem grossen Herbst-Patch. Sie haben einiges verändert, das fängt an beim UI, also beim HUD, geht weiter über Netcode, bis hin zu irgendwelchen sonstigen kleinen Bugfixes. Wenn es euch noch nicht verleidet ist, gebt dem Battlefield 4 wieder oder nochmal eine Chance. Viel mehr möchte ich nicht dazu sagen. Ich denke, Battlefield 4, das kennt man. Dann habe ich mal wieder ein bisschen Silent Hill 2 gespielt. Möchte ich eigentlich auch mal noch beenden bald, wenn ich irgendwie wieder dazu komme. Darum auch zu dem Spiel dann später ein bisschen mehr. Im Idealfall dann, wenn ich es durch habe, werde ich nochmal über das reden. Bis jetzt gefällt es mir relativ gut. Silent Hill 2 hat doch noch einen relativ klassischen Schocker, was es heute nicht mehr ganz so viel gibt. Soll aber möglicherweise wieder zurückkommen mit einem angekündigten Silent Hills. Wir sehen es, wer weiß. Bis jetzt gefällt es mir ja einigermaßen. Ab und zu weiss man nicht ganz, was das Game von einem will. Aber sonst kommt so die gruselige Atmosphäre sehr gut über. Dann Netflix sei Dank habe ich hier und da mal noch einen Film geschaut oder auch eine Serie geschaut. Jetzt bin ich gerade noch am Video Games The Movie. Ist eine Art Dokumentarfilm, relativ neu. Ich glaube 13 oder 14 so Videogames. Schauen wir mal an, auf Netflix kann man den jetzt schauen. Sehr weit bin ich noch nicht, aber bis jetzt ist es einfach so ein History Roundup. So, wie hat es angefangen, wie ist es weitergegangen, so ein bisschen chronologisch. Ganz okay, vieles weiss man halt schon, aber gerade für vielleicht jüngere Gamer, die viel Altes verpasst haben, ist es sehr informativ. Arrow habe ich noch gesehen. Robin Hood meets Batman, also DC, so ein bisschen vom Style. Du hast das auch gesehen. Du kannst mir da vielleicht ein bisschen helfen. Wie würdest du das Arrow einordnen?
Ja, es ist einfach so ein bisschen eine Unterhaltungs-Action-Serie. Man sollte nicht eine zu grosse Latte anlegen. Also, das ist also eins von diesen Produkten, wo Luther modelartige Schauspieler sich als Superhelden verkleiden. Oder, ja gut, also der Hauptcharakter, der würde jetzt mal sagen, der ist noch ganz solid.
Also, es sind prinzipiell so Schauspieler, die nach dem Kriterium ausgewählt werden, dass sie gut aussehen, wenn man sie in ein Hautengs-Kostüm steckt.
Man muss sagen, das ist ein Schauspieler, der ausgewählt worden ist, weil er eben Parkour macht und eigentlich die meisten von seinen Stunts selber machen kann. Deswegen ist er vielleicht mehr wegen seiner athletischen Fähigkeiten ausgewählt worden.
Vielleicht noch schnell ein bisschen, um was es geht, dass ihr dann auch könnt abschätzen könnt, ob es euch reizt oder nicht. Ein junger Erwachsener kommt plötzlich zurück heim zu seiner reichen Familie, nachdem er 5 Jahre auf einer Insel gestrandet war. Er war da auf einem Bootstrip mit seinem Vater. Das Boot ist dann aber mit einem tragischen Unglück untergegangen. Er hat sich auf einer Insel retten, dort 5 Jahre gelebt, ist jetzt wieder heimgekommen. Und jetzt, wenn er wieder daheim ist, möchte er sich an ganzen Haufen Leute, ja, rächen ist vielleicht der falsche Begriff, auf jeden Fall die ums Eck bringen.
Er tut eigentlich eine Liste abarbeiten, die sein Vater geschrieben hat.
Was genau jetzt so Zusammenhänge sind von diesen Leuten auf dieser Liste, das offenbart sich dann im Laufe der Serie. Auch was überhaupt auf dieser Insel alles so passiert ist, das finden wir auch erst so im Laufe der Serie raus. Darum wollte ich hier nichts vorwegnehmen. Auf jeden Fall ist es so ein bisschen, ja, superheldenartig. Es gibt auch vermutlich irgend so ein grösseres, böses Ganzes im Hintergrund und ja, viel ungeklärte Sachen und kann man dem und deren und jenem trauen und so. Schaut es mal rein.
Es ist auf jeden Fall ein Superhero, der nicht eine wirkliche Superkraft hat, sondern einfach durch hartes Training gelernt hat, wie man Menschen umbringt. Wo er eben auf dieser Insel gelebt hat, hat er sich müssen selber trainieren, weiterentwickeln, damit er dort überlebt hat.
Das ist eine Superkraft. Man nennt sie Batman.
Ja, also er hat auch nicht so viele Gadgets oder so, die ihn jetzt außergewöhnlich machen.
Ja, und praktischerweise kämpft er mit Pfeil und Bogen. Darum eben mein Robin Hood-Vergleich und darum auch sehr naheliegend der Name Arrow.
Gut, wir haben das, glaube ich, so umständlich erklärt wie möglich. Schaut es euch an, wenn ihr sowieso Fans sind von diesen Superhero-Filmen oder Serien. Wobei, von denen gibt es ja leider oder noch nicht so viel.
Ja, kommen ja dann noch ein paar. Gut, dann möchte ich noch weitermachen oder meinen Teil hier abschliessen mit einem Game, das ich noch nicht gespielt habe. Und zwar habe ich mir Stronghold Crusader 2 angeschafft. Der Name sagt schon, ist der Nachfolger vom 1. Haha, Überraschung. Heisst aber, es ist wieder ein Crusader, man muss das trennen von der normalen Stronghold-Serie. Das heisst, es ist viel schneller, es ist weniger komplex und das Setting ist in der Wüste. Stronghold, ihr kennt es grundsätzlich, wirtschaften im Mittelalter Burgen bauen und dann halt je nachdem Gegner besiegen. Crusader genau gleich, wirtschaften, Burgen bauen und gegen Gegner kämpfen. Es geht einfach viel schneller. Das heisst, bis man einmal so einen Einheit draussen hat, muss man nicht das sammeln, was in jenes umgewandelt wird und das wiederum in jenes und so weiter. Und am Schluss braucht eine Einheit Holz, Eisen, Pfeil, Rüstungen, Stiefel, Coiffeur und Essen, sondern halt einfach vielleicht nur einen Bogen. Und das war's, dass man die kann produzieren. Ihr seht, das ist sehr entschlackt, sehr entkompliziert. Dumped down. Und das macht mir doch viel mehr Spass, weil so kommen schneller Gefechte zustande. Man kann sich dann auf andere Sachen konzentrieren, hingegen bei einem Stronghold oder vielleicht auch bei einem Anno hat man sich manchmal schon selber zu Tod gewirtschaftet, bevor es überhaupt zum ersten Kampf kommt. Ja, das wollte ich eigentlich intensiver spielen, aber habe nicht so Zeit dazu gehabt. Ich möchte es dann aber sicher noch nachholen. Gerade im Multiplayer macht es sehr, sehr viel Spass. Das ist mal crowdfunded worden. Es kommt darum optisch vielleicht ein bisschen knapp daher. Grafik ist schwach. Aber ja, wer braucht schon Grafik? Wir wissen, das Gameplay ist wichtiger. Auch wenn ich da mehr Erfahrung habe, dann vielleicht ein bisschen mehr dazu. Bis jetzt möchte ich einfach mal eine Empfehlung abgeben für alle PC-Mittelalter-RTS-Freunde. Im Multiplayer macht es wirklich sehr, sehr viel Spass. Dann Butch, was ist bei dir so gelaufen?
Bei mir sind auch einige Serien auf Netflix gelaufen. Vielleicht fange ich mal an mit der ersten Serie, die ich geschaut habe, und zwar Fargo. Ich weiß nicht, ob ich das bereits im ersten Podcast erwähnt habe, aber ich habe die Serie auf jeden Fall jetzt fertig geschaut. Sie ist sehr spannend, aber zugleich hat sie einen sehr unterhaltenden, schwarzen Humor. In dieser Serie geht es um den Charakter vom Schauspieler Martin Freeman, also der Darsteller vom Hobbit, vom Bilbo Beutlin. Er spielt wieder mal so einen Charakter, den er gerne mal spielt. So der kleine Normalo, wo eigentlich keiner fliegen, was zu leid tun wird. Gerade der Charakter bringt Ende erste Episode, dann vollführt der Charakter sich, tu das mal Spoiler, einen Mord. Wir haben einen Auftragsmörder, wo so ein bisschen der zweite Hauptcharakter von der Serie ist. Und der Auftragsmörder hat so eine ganz spezielle Art, wie er sich verhält. Er tut immer ein bisschen die Menschen so ein bisschen in peinliche Situationen bringen. Ja, das Ganze, die Serie ist nach dem Vorbild von dem Film Fargo gedreht worden, von den Coen Brothers.
Vielleicht noch ein Wort zur Handlung?
Ja, ich will da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Die Handlung dreht sich eigentlich um die Stadt Fargo, wo eben jetzt so eigentlich am Schluss eine Mordreihe passiert sind und wie die Mörder aufgeklärt werden und dann einfach so die Charakter aus der verschneiten Städtli. Man sieht einerseits einfach die Seite vom Mörder oder Täter und andererseits die Seite von der Polizei, die das aufklärt. Und die Polizei ist nicht so typisch à la Krimi, dass die wirklich sehr fundiert arbeiten. Wirklich. Es gibt da eine Frau, eine bisschen übergewichtige Frau, die das ernst nimmt, die auch Hinweise findet, aber der Rest von der Polizei nimmt sie nicht ernst und tut sich ganz schnell mal zufrieden geben mit den Ergebnissen und kommen dadurch auch nie wirklich drauf, wer der wirkliche Mörder ist. Dann als weitere Serie habe ich auf Grimm schauen. Das ist ein bisschen weniger eine hochkarätige Serie, aber sehr unterhaltsam. Es geht um einen Nachfahren von den Gebrüder Grimm, also einen von den Nachfahren. Es spielt so mit dem Gedanken, es gäbe all die Fabelwesen, die in den Grimm-Büchern beschrieben werden, die gibt es wirklich. Und gewisse Menschen sind so Fabelwesen und die stecken in den Menschen drin, die. Es gibt auch normale Menschen, die wissen von dem alles nicht, dass das gibt. Die einen Fabelwesen haben auch wirklich so einen gewissen Drang dazu, Mord zu begehen. Also das sind dann quasi auch die, die amix echte Mörder beginnt. Und der Hauptcharakter arbeitet bei der Polizei und erfährt dann, dass er ein Grimm ist. Und die Grimm haben schon seit Jahrhunderten eben die Fabelwesen gejagt. Es ist ein bisschen unklar, ob sie eigentlich die Menschen von diesen Fabelwesen schützen oder ob sie einfach quasi eine eigene Fehde haben gegen alle Fabelwesen. Die Episode fängt mit einem Mordfall an und dann wird das aufgeklärt. der Charakter vom Grimm erfährt so langsam, was eigentlich seine Aufgabe ist. Ja, und dann das Letzte, wo ich angefangen habe, ist also ein bisschen eine Serie mit einem sehr girly Namen, im wahrsten Sinne des Wortes. New Girl heisst die Serie. Ich würde mich vom Titel nicht abschrecken lassen, vor allem wenn man jetzt als Mann da vielleicht nicht gerade würde die Serie anfangen. Ich habe sie zwar mit meiner Freundin anfangen, aber ich bin sehr positiv überrascht. Das ist eine Serie, die mag durchaus mit How I Met Your Mother mithalten, was den Humor angeht. Also wenn ihr da irgendwie jetzt langsam in die Röhre guckt, weil How I Met Your Mother jetzt abgedreht ist, dann könnt ihr vielleicht New Girl ausprobieren. Im Kommentarbereich könnt ihr mir dann sagen, ob ich jetzt einfach ein girly Typ bin oder ob die Serie wirklich auch für beide Geschlechter geeignet ist.
Gut, dann, wie schon vorher kurz angetönt, hat der Butch und ich zusammen schon Hyrule Warriors gespielt. Ist ja jetzt auch noch nicht so lang draussen. Vielleicht schnell als ein Reminder für die, die jetzt denken, ah, warte, das habe ich doch irgendwie, was ist jetzt das schon wieder? Hyrule Warriors, ich denke, am einfachsten und kürzesten beschreibt man es mit. Es ist ein Dynasty Warriors im Zelda-Gewand, im Zelda-Universum, wenn man es so will.
Ja, wer jetzt Dynasty Warriors nicht kennt, das ist die Spielreihe, wo man auf einer Map rumlaufen kann. Es gibt verschiedene Maps, die jeweils vor einer Mission geladen werden. Und auf dieser Map gibt es tausende von Soldaten, die man mit Button-Mashing verhacken kann. Und dann gibt es zwischen den Generälen und die muss man ein bisschen strategischer bekämpfen.
Mehr Button-Mashing.
Oh ja, mehr Button-Mashing. Und das Ziel des Spiels ist eigentlich oftmals, dass man schafft, auf 1000 Kills zu kommen.
Oder gegnerische Generäle. Generell sind so ein wichtigere Figuren, so eine wie man selber ist, geht besiegen. Vielleicht noch kurz Dynasty Warriors, so ein feudales, was ist es? Japan, China?
Das ist China, ja. Mit einer Dynastie.
Genau. Spielt man das Ganze so aus einer Third-Person-Sicht mit ja, halt entsprechenden Waffen, die zwar sehr kurios sein können, also die Schwerter und Fächer und so. Genau, und dann schnetzelt man sich halt so durch hunderte und aberhunderte Gegner. Wie schon gesagt, auf so einer Map hat teilweise noch irgendein Ziel und ganz wenig Stories. Das ist Dynasty Warriors.
Dynasty Warriors ist auch immer bekannt dafür, dass sie oftmals dann über 100 Charakter haben, die spielbar sind. Und jeder Charakter hat wieder eine spezielle Waffe, wo man dann die beste Waffe freischalten kann. Also es ist auch möglich in dem Spiel durchaus sehr viel zu grinden, bis man dann den Charakter perfekt gelevelt hat.
Warte, gibt es nicht einen mit Spielkarten?
Gibt es glaube ich auch, ja.
Es gibt auch solche mit Harfen, es gibt solche mit irgendwelchen, die mit einer Waage kämpfen. Oder solche, die mit so einem schiffähnlichen Schild kämpfen.
Genau das Konzept, das bei uns eher weniger funktioniert, aber in Japan sehr, sehr beliebt ist, hat man jetzt Welle ins Zelda-Universum reinquetschen. Die Frage ist, wie gut funktioniert das? Vorweg die Antwort, es funktioniert sehr gut. Vielleicht ist es am einfachsten, den Unterschied zu sagen, als zu sagen, was wirklich das Hyrule Warriors ist oder nicht, Butch.
Bös gesagt ist Hyrule Warriors nichts anders als ein Dynasty Warriors mit Zelda-Skins. Das heisst, Charaktere aus dem Zelda-Universum.
Und das hat doch nicht 300 Millionen Charakter, glaubst
du? Das hat es nicht, nein.
Im Vergleich sehr, sehr beschränkte Auswahl, aber man findet da auch so ein bisschen die berühmten, also das fängt natürlich mit einem Link an, einen alternativen Link, also ihr müsst den nicht irgendwie in eine Timeline setzen, die ihr schon kennt, das ist eine Alternative. Dann kommt dann auch gleich mal die Impa, dann ich glaube so Sachen wie Shadow Link gibt es noch. Ich meinte, man könnte sogar, kann man auch als Ganon spielen? Ich meinte ja.
Das dürfte dann der Lu Bu sein.
Ja, quasi. Aber dann gibt es auch noch solche wie irgendwie Midna und solche.
Ja, wir haben jetzt noch nicht den ganzen Umfang vom Spiel freigeschaltet. Das könnte man vielleicht dann noch nachschauen, was da alles gibt. Das ist sicher unterdessen alles im Internet herauszufinden. Also, mein Eindruck ist positiv. Also das Spiel hat seine Existenzberechtigung durchaus. Auch abseits von Dynasty Warriors. Es ist nicht einfach quasi ein Copy-Paste Dynasty Warriors. Zum einen ist es sehr auffrischend von der Grafik. Grafisch mit dem stückweise comichaften Look sieht es erfrischender aus als das Dynasty Warriors, wie man es noch von der anderen Konsole kennt. Also die unzähligen Gegner, die in anderen Spielen dann eben auch oft sehr pixelig sind und immer wiederholend, die Gegner sind da einfach ein bisschen angenehmer zum Anschauen aus und haben auch irgendwo ein bisschen die schöneren Modelle.
Ja, es ist ein bisschen charmanter. Wir haben schon gesagt, vielleicht, wenn wir da ein bisschen mit Vergleich operieren wollen, weniger spielbare Charakter. Dafür ein Zelda-Universum, das ist natürlich der offensichtlichste Unterschied. Aber was mir noch aufgefallen ist, etwas, was sie ein bisschen anders machen im Vergleich mit dem Dynasty Warriors. Sie wollen so eine Art Story reinbauen, das will auch Dynasty Warriors, aber dort merkt man es nicht. Man startet jetzt hier also als Link, der ist aber ein unbekannter Soldat in dem Hyrule. Er macht sich dann aber schnell eine Art Namen, schon eigentlich in der ersten Mission als sehr, sehr starker Kämpfer und fällt dann auf. Also Zelda merkt, das ist doch noch ein guter Soldat und so. Dann geht das so weiter. Was auch noch speziell ist, dass man Items unlockt, die ja, storyrelevant kann man nicht sein, aber fortschrittsrelevant sind. In einem Dynasty Warriors hat man einfach immer das Schwert. Und da gibt es natürlich noch bessere Schwerter, mit denen kämpft man. Da ist es jetzt aber auch so, dass man dann mal eine Bombe findet und man findet einmal einen Grappling-Hook und so Sachen. Und die kann man dann nicht nur einsetzen gegen Gegner, sondern auch zum Beispiel zum Tor aufsprengen oder Felsen wegsprengen, dass man nachher dort durch kann. So Sachen gibt es beim Dynasty eigentlich nicht. Also sie haben das Zelda-like-Item-System noch in Dynasty Warriors integriert. Ich denke, das ist noch einer der grösseren Unterschiede, ein sehr positiver Unterschied. Und dann einer, der mir auch noch aufgefallen ist, sie haben die Bosskämpfe ein bisschen aufgewertet.
Man hat also ein bisschen so Bosskämpfe, wie sie auch bekannt sind aus der Zelda-Reihe. Das sind jetzt in der Dynasty Warriors-Welt oftmals sehr grosse, monsterhafte, riesige Gegner, die auf der Map mit rumlaufen und durchaus auch etwas zerstören können, was auf dieser Map ist. Und die kann man dann bekämpfen und teils noch mit speziellen Spezialangriffen vernichten.
Genau. Und beim Dynasty Warriors ist es halt einfach Gegner, sind im besten Fall halt andere Generäle, die halt sonst auch spielbar sind oder dann spielbar werden. Okay, und mit dem hat es sich dann. Und eben, wie gesagt, beim Zelda kann das auch mal eine grosse, drachenartige Kreatur sein oder etwas, was halt wirklich raussticht. Dann technisch vielleicht noch kurz. Es sieht recht schön aus. Es hat einen guten Grafikstil, der, denke ich, zu der Konsolenleistung passt. Es ist sehr bunt. Es funktioniert im Koop auch gut. Was noch cool ist, wenn man das Koop spielt, wir haben das getestet. Einer spielt es auf dem Fernseher, der zweite spielt es auf dem Tablet-Controller. Das Gute daran ist, dass man also kein Splitscreen braucht in dem Sinn.
Das haben sie richtig versaut im Mario Kart 8 übrigens. Gibt es das nämlich nicht.
Auf jeden Fall einziger Wehmutstropfen, man merkt sofort, vielleicht vor allem als Spieler auf dem Fernseher, die Framerate geht immens oben runter und die Auflösung geht immens oben runter und das Post-Processing geht immens oben runter. Also die Bildqualität wird einiges schlechter, aber wer das nicht stört, der kann Splitscreen-Koop spielen, ohne den Bildschirm teilen zu müssen.
Also das ist einiges angenehmer, sowohl man ja eigentlich die Qualitätsverschlechterung auch hat, wenn man Splitscreen nur auf dem Fernseher hat. Einfach weniger auffällig, weil das Bild dann nicht so gestreckt ist.
Genau. Also, wir wollen noch nicht ganz final urteilen, für das sind wir noch zu wenig weit in dem Spiel. Aber Fazit soweit, ich würde fast sagen, ein besseres Dynasty Warriors, weil es sehr eingerostete Elemente von dieser Serie jetzt endlich mal ein bisschen weiterbringt. Eben mit einem Item-System, wo sich noch ein bisschen auch storymäßig in den Missionsablauf kann integrieren und so.
Und wie die grossen Kritiker von Dynasty Warriors, die damit kommen, dass es sich immer wiederholt, sind häufig die gleichen, die sie jährlich in Call of Duty kaufen und sollen darum besser sehr ruhig sein.
Ja, ob das die gleiche Zielgruppe ist, wer weiß. Auf jeden Fall vorerst von uns. Ich denke, Butsch, du wirst mir da bei Pflicht Empfehlung. Für Dynasty Warriors-Fans, aber auch für Zelda-Fans. Gut, dann werden wir doch an dieser Stelle mal das Watch Been Playing abschliessen und in Newstyle starten. Netflix, wir haben es vorher schon immer wieder ein bisschen angetönt, ist bei uns am Wachsen. Ich habe es ja schon von Anfang an getestet, auch kurz einen Podcast dazu aufgenommen, der so ein bisschen sagt, was ist es, wie funktioniert es, so ein bisschen auch Basics. Hoffentlich habt ihr den nicht verpasst. Jetzt haben wir es schon ein bisschen länger können testen und mit mir meine ich nicht nur ich, sondern jetzt putzt du auch. Ich möchte mich da ein bisschen zurückhalten. Ich habe ja schon sehr viel gesagt. Jetzt putzt, was ist noch so ein bisschen dein Fazit zu dem Netflix in der Schweiz?
Also was mir natürlich aufgefallen ist in dieser ganzen Testphase, dass es wirklich auch seinen Mehrwert hat. Also wir alle wissen, es gibt auch so ein bisschen unlautere Arten, wie man kann an Filme und Serien kommen. Aber Netflix hat auch gegenüber also den Piraten-Varianten seinen Vorteil, einfach weil es so wirklich sehr benutzerfreundlich ist. Also man hat eigentlich inexistente Bufferzeiten. Man hat wirklich eine hervorragende Qualität, 5.1-Signal, immer ein Stream. Das spricht wirklich eigentlich für so die ja doch noch relativ kleinen Monatsbeiträge. Was jetzt noch interessant ist, was wir erst realisiert haben, wo wir Netflix jetzt doch schon ein Titel benutzen, ist, dass eigentlich die Möglichkeit besteht, das Netflix faktisch aufzuteilen unter Kollegen. Man nimmt sich das grösste Angebot, das heisst Stream für knapp 19 Franken im Monat, wo man aber 4 Streams parallel schauen kann in bis zu 4K-Qualität. Teilt man jetzt die Monatskosten durch 4, das heisst, 4 Leute können parallel einen Netflix-Stream schauen und müssen quasi nur ein Viertel vom Preis zahlen, dann ist man um die 4 Franken irgendwas. Da spricht jetzt doch nicht mehr so viel dagegen.
Also bist du auch meiner Meinung, dass es vor allem durch die Einfachheit punktet? Das sagen sie ja selber. Sie sagen, sie können nie so vollständig sein wie ein Pirate Bay-Event, aber angenehmer sein und ich denke, das ist bis jetzt auch erfüllt. Es ist wirklich überall sehr einfach nutzbar. Vielleicht noch ein Wort, zwei zum Sortiment. Wie hast du das so erlebt?
Ja, es ist ein sehr vielseitiges Sortiment. Also es hat ja auch so Sachen wie Dokumentarfilm, Animationsfilm, Komödie, Horror. Einfach von jeglicher Art hat es ein bisschen etwas. Sicher nicht alles.
Das heisst, die Breite vom Sortiment stört dich nicht so. Also, du weisst, jetzt ist irgendein Beispiel, ich habe Dexter, aber ich verzichte halt auf Game of Thrones. Das stört dich nicht so fest. Was haltest du von der Tiefe, also von der Aktualität? Ich persönlich habe ja auch gesagt, okay, ich habe jetzt Game of Thrones nicht, okay, ich habe How I Met Your Mother nicht, okay, ich kann damit leben, ich habe dafür anders. Aber was mich gestört hat, ist, dass das, was es hat, vor allem halt Serien, einfach nicht so aktuell ist. Es ist auf oder sogar hinter deutschem Free-TV-Niveau oder Stand. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten stört.
Das hat einerseits damit zu tun, dass ja die Release-Rechte teils bei gewissen Serien oder zum Beispiel bei Sky liegen. Sky hat beispielsweise das Recht, dass sie könnt, House of Cards im deutschen Sprachraum zuerst ausstrahlen. Und deswegen kann Netflix die Episoden von House of Cards nicht vor Sky ausstrahlen, obwohl ja House of Cards eine Netflix-Eigenproduktion ist.
Ja, das ist ein bisschen misslich. Gerade das ist ein bisschen ein perverses Beispiel, gerade halt mit House of Cards, weil das ja auch ihre Serie ist. Aber jetzt zum Beispiel das Arrow läuft jetzt im Free-TV, also nicht in einem Pay-TV wie Sky, läuft Staffel 2. Aber bei mir im Netflix habe ich halt nur eine Staffel. Und ja, das macht es halt das Netflix sehr gut, um Sachen nachzuschauen, die man vielleicht verpasst hat. Aber zum up-to-date bleiben, ist es doch frustrierend, wenn man hinter dem Fernsehen ist. Und wenn man dann noch bedenkt, wie viel ist das Fernsehen hinter Amerika? Also, das ist dann doch schon einige Zeit, wo verstricht zwischen dem Release in Amerika und der Zeit, wenn ich es bei mir hier im Netflix starten kann.
Eine wichtige Sache, die ich auch euch Hörer ans Herz legen will, ist, wenn ihr jetzt Netflix nutzt und merkt, okay, ja, es gibt ja in Amerika doch noch viel mehr Content auf Netflix. Das ist ganz einfach, wie ihr auf den Content zugreifen, und zwar über das Plugin für den Browser Chrome könnt ihr ganz komfortabel im Chrome selber auf einen Proxy-Server zugreifen. Ich kann den auswählen in dem Plugin. Das heisst, kurz vorweg, das Plugin heisst ZenMate. Solltet ihr ganz einfach finden, installiert sich ohne grosse Schwierigkeiten und ist wirklich benutzerfreundlich. Da könnt ihr wählen, auf was für einen Proxy-Server ihr euch umleiten wollt. Da gibt es eben einen in den USA. Wählt ihr den Proxy-Server und geht dann auf Netflix. Dann ladet die Seite und sagt, okay, hallo User so und so. Sie sind scheinbar jetzt gerade in der Ferien in den USA. Daher können sie während ihrem Ferienaufenthalt auf den US-Content von Netflix zugreifen. Ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal getestet. Das funktioniert ohne Probleme. Es scheint auch Netflix nicht grossartig zu interessieren, dass man jetzt über einen scheinbaren Proxy-Server zugreift.
Ja, sonst gibt es doch ja einfach die vollwertige Alternative, komplett auf die, wie heisst es, VPNs zu gehen.
Ja, es gibt sogar Bezahl-VPNs für so Netflix-Sachen. Gut, also die Meinung bleibt nach wie vor. Schaut es euch an, ihr könnt es ja immer noch testen. Und wenn ihr nicht wollt, dann wollt ihr es dann halt nicht. Mit dem möchte ich überleiten in eine ganz andere Richtung. Ich mal so ein die Frage an euch Hörer dort, auch an euch hier jetzt im Podcast, wie viele Passwörter braucht man so? Wenn man sich das überlegt, dann variiert das wahrscheinlich so um eins herum. Aber weil jeder weiss eigentlich, dass es doof ist, ein Passwort für alles zu verwenden, wenn das draus ist, dann loggt man sich nämlich mit dem noch überall sonst ein. Und wir wissen es mit der Passwort-Vergessen-Funktion, kann man all die Passwörter ändern? Also wenn einer jetzt euch ein Mail-Passwort hat, kann er überall Passwort vergessen machen. Dann findet er alle anderen Passwörter möglicherweise auch raus. Ihr seht, die ganze Passwortgeschichte ist ein bisschen heikel. Gerade wenn man so ein bisschen in die Medien schaut, wird es nicht weniger heikel. iCloud-Sachen angeblich gehackt, Fotos weg, Snapchat, die gleiche Geschichte. Kreditkarteninformationen und so weiter bei dem Cloud und bei dem Cloud. Und am Schluss haben wir noch überall die NSA. Wieso komme ich jetzt mit dem Ganzen? Ich habe kürzlich Gelegenheit gehabt, ein interessantes Programm zu testen. Und einfach irgendwie mal in einem Podcast oder etwas drauf gestoßen bin. Das heisst One Password. Ich habe das gemacht. Ihr findet einen Artikel dazu auf Nerdy by Nerds. Ich möchte da nicht ganz so ausführlich werden wie dort. Nerdybynerds.ch, schaut dort mal rein, OnePassword. Vielleicht ganz kurz, was macht das Ding? Es ist ein Programm, wo all eure Passwörter sammelt für alle möglichen Sachen, also irgendwie Accounts, Logins in Foren und Amazon und weiss nicht was, das für euch sammelt, verwaltet. Und funktioniert eigentlich so, ihr geht dann am Schluss, sagen wir, auf Amazon, macht dort einen Rechtsklick ins Anmeldefeld, sagt, ja, hier Amazon, drückt Amazon und das OnePassword füttert Amazon mit euren Login-Informationen und ihr seid drin. Was nützt das? Es nützt, dass ihr euch die Passwörter nicht mehr merken müsst. Ihr müsst sie euch nicht merken, bedeutet, wenn ihr es euch eh nicht merken müsst, könnt ihr überall alles anders machen. Und wenn ihr es eh nicht merken müsst, könnt ihr auch überall ein 15-stelliges machen, wo aus allem Möglichen besteht, wo kein Schwein immer irgendwie je sich überhaupt könnte merken. Kurz, die ganze Passwort-Account-Geschichte wird für euch erstens einfacher und zweitens sicherer gleichzeitig. Alles, was ihr noch braucht, den Namen verratet, ist ein Passwort. Mit dem Passwort meldet ihr euch nämlich in dieser Software an. Das ist eigentlich schon die ganze Hexerei. Was noch dazu gesagt sollte werden, die Software speichert alles nur lokal, wenn ihr das wollt. Also standardmäßig nur lokal. Und verschlüsselt bei euch auf dem Rechner. Wenn ihr jetzt also denkt, ja, ich gehöre auch zu dieser Sorte, die nur ein Passwort braucht und ja, es stimmt eigentlich schon, man sollte schon mal etwas machen, dann gibt es jetzt so eine einfache Lösung, wie man da möchte. Surft mal rein, nerdybynerds.ch, leset euch das vielleicht mal durch. Dann könnt ihr ja mal schauen, die Software kann man auf dem PC und auf dem Mac 30 Tage gratis testen. Für die mobilen Geräte gibt es eine Freemium-App, das heisst grundsätzlich gratis, mit gewissen Pro-Funktionen, die man nicht unbedingt braucht, die dann würden etwas kosten.
Ja, ich habe mir das Ganze einmal kurz angeschaut. Was ich mich bei dieser Geschichte ein bisschen frage, Einerseits gibt es ja so die Master-Passwort-Softwares schon. Der einzige Unterschied, den ich jetzt hier gesehen habe, ist, dass es eben über das Handy die Möglichkeit gibt, dass man das irgendwie auch ein bisschen mobil nutzen kann. Problem Nummer eins ist, wenn man das Master-Passwort nutzt, sobald man mal an einem anderen System schafft, hat man kein Passwort mehr, das man kann wissen kann. Also man ist auf die eigenen Geräte beschränkt, wo man ja die Software verwendet.
Genau, also wenn ich jetzt bei dir wäre und ich müsste mich bei dir ins Facebook einloggen, dann müsste ich auf meinem Handy das Passwort nachschauen und abschreiben. Das ist tatsächlich so.
Sehr sensibel finde ich natürlich Sachen, die über das Handy genutzt werden. Also ich kenne mich mit Sicherheitsstrukturen nicht aus, aber wenn die Entwickler von Masterpasswort nicht wirklich das Beste vom Besten aufgestellt haben, dann ist es am Schluss immer unsicher. Also, aber ja, ein stinknormales Passwort wird ja sowieso sehr schnell gehackt. Also ist das sowieso im Vergleich nicht sicherer.
Ja, also ob das Passwort das Beste ist, was es gibt, das sei sowieso dahingestellt, schon 2-Punkte-Authentifizierung sind sicher besser. Aber ich denke, man kann es auch von der anderen Seite sehen. Es ist sicher mal besser, 20 verschiedene Passwörter zu brauchen statt eins. Und es ist sicher mal besser, ein 15-stelliges Krüsimüsi-Passwort zu brauchen als meine Telefonnummer plus das Jahr oder irgendetwas.
Passwort.
Genau, Passwort 1. Irgend so etwas. Die absolute Sicherheit gibt es nicht, aber es ist ein sehr guter, ein sehr einfacher Schritt in die richtige Richtung.
Was ich mich gefragt habe, ist das in dieser Software drin, dass man, wenn man das eben auf dem Handy hat, dass man das synchronisiert mit anderen Computern?
Also man synchronisiert es mit anderen PC, wo man will, genau. Es gibt eine Möglichkeit, jetzt am Beispiel von einem iPhone, das mit iCloud synchronisieren, mit Dropbox synchronisieren oder wer das nicht möchte, via Wi-Fi direkt zwischen einem PC im Netz oder einem Handy.
Das ist ein bisschen der Haken, wo man muss dann wieder sehr vorsichtig sein, wenn man das durchführt. Hacker sind sehr kreativ.
Das schon. Was man muss sagen, die Files sind selber immer verschlüsselt gespeichert. Also auch wenn ihr das in der Cloud habt und jemand bei euch in der Cloud ist, dann muss er dann zuerst mal noch das File mit den Passwörtern müsst ihr dann zuerst noch entschlüsseln. Aber klar, okay. Absolut sicher gibt es auch mit dem Programm nicht.
Nein, ist sicher eine gute Variante. Das Problem ist halt eben, dass also Monatskosten dann noch fürs Passwort.
Es sind keine Monatskosten, man zahlt es einmalig. Genau. Ah ja, vielleicht noch rasch zum Preis. Habe ich noch nichts gesagt, man zahlt einmalig und es kostet meines Wissens $35. Also $35 einfach für sich und ich kann es dann auf dem Laptop und auf dem PC einfach auf all meine Geräte nutzen. Okay. Und da gibt es glaube ich noch Kombo-Lizenz, ein Mac und ein PC zusammen für irgendwie 50 statt 70 oder so.
Am Schluss ist man dann einfach irgendwann im Teufelskreis, dass man immer wieder muss dann quasi an das Passwortprogramm bunden, weil man ja jetzt überall die Passwort hat. Und
das stimmt. Also es bildet eine gewisse Abhängigkeit. Das ist nicht so tragisch, weil man es ja nur einmal zahlt. Von dem her geht es noch. Wenn es jetzt monatlich wäre, wäre es ein bisschen blöder. Aber durch das wird es ein bisschen abgeschwächt.
Well, sicher eine gute Variante, sich abzusichern.
Ja, also wenn jemand noch nicht genau weiss, wie er seine Passwörter verwalten sollte und irgendetwas sucht, kann man sich das sicher mal anschauen. 30 Tage kann man sowieso einfach mal testen, ob es einem passt. Und wenn nicht, dann schmeißen wir es halt wieder. Ich habe es gerade vorher schon gesagt, iOS-Apps und so, das soll meine Überleitung bilden zum nächsten Thema. Apple hat wieder mal das Gefühl gehabt, wir beanspruchen das Internet für uns, lernen wir die Strassen. Wie machen wir das mit einer PK-Pressekonferenz? Das haben sie ja gemacht am 16. Oktober. Wer uns auf Facebook oder Twitter folgt, hat das auch zur Zeit nach Hause gefunden. Oder wer ab und zu bei nerdybynerds.ch schaut, hat das auch herausgefunden. Wir wollen das sehr kurz halten. Die grossen Neuigkeiten sind ja schon früher rausgefallen. Was haben sie jetzt gezeigt? Kurz. iPad Air 2, iPad Mini 3, iMac 5K. Ich finde alles ein bisschen wenig spektakulär, wo ich möchte darauf eingehen möchte, ist der iMac 5K. Finde ich doch noch speziell ein 5K-Display mittlerweile, wie schnell das geht. Ich meine, unsere neueste Konsolengeneration kämpft gerade noch mit 1080p. Jetzt am PC bringt mir die 5K-Bildschirm.
4K sollte es doch heissen. Bringe ich etwas durcheinander, aber das ist doch 4.
Ja, 5K ist in dem Fall ein Schritt, den sie gemacht haben, um irgendwie noch professioneller zu wirken.
Genau.
Sie haben einfach noch einen grösseren, weil sie irgendwie noch 1000 mehr sind.
Genau. Also normal ist der nächste Standard 4K, das hast du richtig im Kopf, aber Apple hat einfach 5K. Da denkt man ja, ist das einfach so ein bisschen Schwanzverlängerung. Es hat gewisse Vorteile. Es erlaubt zum Beispiel Videoproduktion in vollen 4K und gleichzeitig rundum noch genug Pixelmasse zu haben für ein Menü vom Bearbeitungsprogramm. Also man kann ein Bearbeitungsprogramm offen haben und trotzdem noch volle 4K-Darstellung innerhalb vom Programm.
Nur, dass die iMacs halt einfach ein Bildschirm mit eingebautem Computer sind.
Ja, was aber auch irgendwie noch sexy ist, muss man sagen. Hat auch so
ja, das Design ist angenehm, ja. Aber es ist halt auch irgendwo preislastig für weniger Leistung.
Ja, also sind wir mal irgendwie bei wahrscheinlich etwa 3000 Schweizer Franken. Das wird dann nicht das übelste Modell sein. Einfach so, dass ihr es wisst. Aber es ist ein eindrückliches Gerät anyway.
Aber ich finde es immer faszinierend, also, dass man den Leuten einen Computer verkauft für 3000 Franken. Da kommt man eigentlich heutzutage den besten Computer baubar über. Und dann tun sie so viel Abstrich in Kauf nehmen für das bisschen Design. Ich meine, für 3000 Franken bekommst du einen hervorragenden Monitor, die beste CPU, die beste Grafikkarte.
Aber halt nicht 5K.
Peripherie noch dazu.
Man kann sich einen sehr anständigen Gamer-Computer zusammenstellen.
Ja, also die Zielgruppe ist natürlich nicht die gleiche, aber was man vielleicht noch zu ihrer Verteidigung muss sagen, so ein 4K-Display, wo dann nur 4 ist und nicht 5 und auch sonst noch ein bisschen weniger qualitativ, kostet irgendwie schon um die 2000. Und dann hat man aber noch keinen PC dazu. Zum uns ein bisschen von Apple wegbewegen, müssen wir doch auch fairheitshalber noch erwähnen, wenn Windows etwas ankündigt, und zwar nicht irgendetwas, sondern etwas Wichtiges, ein neues Betriebssystem, und zwar Windows 10. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, ja, hey, aber warte, jetzt hat es doch 8 gegeben. Und dann, ja, okay, 8.1, jetzt müsste doch irgendwie 9 kommen, aber nein, es ist das 10. Da gibt es so Theorien.
Es gibt übrigens eine ziemlich gute Erklärung, warum das so ist.
Und die wäre?
Nämlich, dass Kompatibilitätsgründe da Rolle spielen, weil sehr viele Sachen historisch gesehen, um die Windows-Version herauszufinden, aus der Zeit 95, 98, suchen sie nach einem 9.
Stimmt, also wenn man nachher 9.8 hat als
Version. Und die meinen dann effektiv, dass es ein 98 oder ein 95 ist.
Okay, ja, das wäre immer noch sinnvoll. Was ich schon gehört habe, das Windows 9 auf Deutsch hat das Wort Nein drin hat und dass das dann so negativ ist. Und dass sie wegen dem nicht das 9 wollen, sondern das 10. Was ich zuerst überlegt habe, ist, dass 8.1 ihr 9 ist und sie darum auf 10 jetzt kommen. Auf jeden Fall Windows 10. Was man bis jetzt gehört hat, ist eigentlich noch erfreulich. Und zwar, um das jetzt ganz knapp zusammenzufassen, sie wollen sich Windows 7 annähern. Das heisst, man hat von Anfang an wieder seinen Start-Button, seine Kommandoziele, sein Start-Menü. Auch optisch kann es sehr daherkommen wie ein Windows 7. Für mich persönlich ein Schritt in die absolut richtige Richtung. Ich denke, das ist mal so ein Punkt. Auf der anderen Seite wollen sie sich ein bisschen unifyen, so verähnlichen, wenn nicht sogar sagen, kompatibel machen, hin und her, heisst PC zu PC, haha, logisch, PC zu Windows Phone und PC zu Xbox One. Also wahrscheinlich nicht nur optisch, sondern auch was Kompatibilität anbelangt und was möglicherweise auch interne
Das ist einfach so, dass die Leute sich so an den Kopf fassen, also nicht einmal Apple macht 1:1 das gleiche System für ein Handy, aber irgendwie hat Microsoft das Gefühl, sie müssen das und sie nerven die Leute wahnsinnig fest.
Microsoft macht für Tablets ein Windows-ähnliches System. Also das ist dann wieder für all die PC-neuen Leute angenehmer.
Auf jeden Fall ist es ja immer noch nicht das, was man eigentlich will. Also einfach Windows 7 benutzen, bis es nicht mehr supported wird. Und dann, wenn es nicht anders geht, halt irgendwie das benutzerfreundlichste Linux benutzen.
Also ehrlich gesagt, all die Leute, die irgendwie so riesen Mühe haben mit Windows 8, ich bin jetzt auch mal bei meinem Laptop auf einem Windows 8 System am Arbeiten, es ist genau das Gleiche von der Benutzeroberfläche. Man muss nur ein Setting ändern, wenn man will. Und man hat Windows 7 Oberfläche. Die Leute sind einfach irgendwie so abgeschreckt von dieser Kachelform. Ich muss auch sagen, ja, wenn man das Kachelsystem verwendet und die einzelnen Programme, die über die Kachelsystem gelauncht werden, die sind teils ein bisschen abschreckend, weil sie eben Tablet mäßig designt sind. Also es verschwindet teils beispielsweise die Startleiste, wenn so ein Programm am Laufen ist.
Ja, das mit dem Abstellen ist auch das Thema. Es soll wieder so ein normales Abfahren möglich sein, was bei Windows 8 erstens versteckter ist und zweitens systemintern, glaube ich, gar nicht möglich ist. Wenn man ein Windows 8 so runterfahren will, wie man ein Windows 7 runterfährt, muss man das, glaube ich, via Kommandobefehl machen, weil das, was man sonst angeboten bekommt, glaube ich, nur so ein Pseudo-Abfahren ist. Aber ich sehe dem auch nicht ja, so gut, schwarz entgegen.
Macht das Sinn?
Ich habe jetzt kein 8, einfach weil ich kein 8 brauche, weil ich ein 7 habe. Aber jetzt der nächste wird wahrscheinlich ein 9 werden. Ich habe da keine Angst davon, nur schon wegen der nächsten DirectX-Version und so weiter. Also es gibt da schon Motivationen. Ich meinte, man könnte es sogar betamäßig testen. Das sollte jetzt gerade aktuell möglich sein. Es gibt, glaube ich, auch schon etwa 1 Million Leute, die das machen. Wenn es dann final draus ist, sehen wir dann, wie toll das ist. Das Einzige, was ich noch ein bisschen Angst habe, ist die Lizenz. Wie wird es vertrieben? Wenn das dann nämlich einmal irgendwie abomäßig wird, so wie sie es jetzt auch mit ihren Office-Sachen machen, nein, ich will mein Windows kaufen und dann...
Bye-bye Microsoft, hallo Linux.
Ja, für Linux bin so ich noch das feste Gamer irgendwie.
Wenn man sowieso vor allem Steam benutzt, dann ja, geht das immer noch gut.
Bevor wir jetzt noch weiter irgendwie eine Grundsatzdiskussion auf dieser Seite abschweifen, wollte ich überleiten zu einer anderen Grundsatzdiskussion. Ich habe mir lange überlegt, ob wir jetzt das auch noch hier sollen integrieren in den Podcast. Um was geht es? Es geht um Gamergate. Nur original mit dem Hashtag.
Ja, auch nur original mit dem Wort Gate.
Ja, Garygate, Gamergate. Es muss jetzt einfach irgendwie gerade das Gate hinten dran haben. Nein, wie gesagt, ich habe mir überlegt, ja, jetzt ist das so durch die Medien geschleckt worden. Erstens ist es doch jetzt jedem verleitet. Zweitens, muss uns das interessieren? Muss das unsere Hörer interessieren, wenn die das überhaupt noch hören? Und macht das überhaupt Sinn, die Diskussion zu führen und so weiter? Ich habe da ein bisschen gehadert. Ich bin mir auch jetzt noch nicht ganz schlüssig. Aber ich habe gedacht, ja komm, muss ja fast, seit es in der New York Times auf der Titelseite war, müssen doch auch mehr irgendwie zeigen, dass wir das nicht ganz ignorieren. Vielleicht kurz für die, die das schon 1000 Mal gehört haben, aber nie ganz gewusst haben, um was es geht. Eine kleine Einführung, was denn das Gamergate überhaupt ist. Es hat alles angefangen vor ja, über einem Monat mittlerweile, eigentlich als Diskussion über ethische Grundsätze im Spieljournalismus, konkret über Wertungen und Käuflichkeit von Wertungen. Das war mal so der Ursprung von dieser Diskussion. Also inwiefern lohnt sich halt Magazin, Zahlen oder sonst irgendwie beeinflussen, wenn es um die Wertungen von ihren Games geht. So hat es mal angefangen. Dann ist eines Tages einmal ein Blogpost auftaucht von einem Mann. Und der Mann ist der Ex-Freund von einer Spieleentwicklerin. Die Spieleentwicklerin heisst Zoe Quinn. Den Namen habt ihr möglicherweise auch schon gehört. Und dann ist das Ganze in seine Rolle gekommen. Was ist passiert? Er hat öffentlich ihr vorgeworfen, dass sie, jetzt wie formuliert man das möglichst neutral, sexuelle Handlungen mit einem Kotaku-Journalist vorgenommen hat, damit er ihr Game Depression Quest besser bewertet. Und jetzt das erste Mal sind das nicht nur irgendwie Geld oder etwas, was einem da in den Kopf schiesst, sondern jetzt geht es mal noch in Richtung Frau und in Richtung Sex. Also jetzt haben wir schon ganz viele heikle Sachen, die da verknüpft sind. Und so ist die Gamergate-Diskussion anfänglich eigentlich eine Diskussion über die Integrität von dem Journalismus, abdriftet in Richtung Diskussion Sexismus in Games. Die Thematik hat sich komplett verändert. So, das einmal so ein bisschen als Rahmen um die ganze Diskussion, dass man auch weiss, um was es geht.
Es ist einfach so in die Presse gekommen, dass dann eben so Hate von solchen scheinbaren Core-Gamer gegen Entwickler von anderen Spielen gerichtet wird. Und dass da irgendwie einerseits auf der einen Seite die verschiedenen Spieler sehr einen komischen Umgang haben eigentlich mit der Industrie, eben auch sehr unkonstruktiv, immer sehr viel Hass oder peinliche Trolling-Aktionen. Und andererseits gibt es die Industrie selber, die in Kritik geraten ist, weil sie eben zu einer sehr kommerzgerichteten Industrie geworden sind, weniger Risiko eingeht, immer wieder eben quasi jährlich erscheinende Kassenschlager entwickeln und dass es eben so ein bisschen keine Kunstform mehr ist, in der Grossindustrie zumindest.
Ja, und irgendwie tut man so, irgendwie geschrieben habe, die Gamer sind sowieso die Schlimmsten, irgendwie die, so die Mainstream-Titel die sind alle Dreck, weil sie ja nur auf Grafik gehen und jährliche Updates sind, also die sind unbrauchbar, aber Indie-Games sind aus irgendeinem Grund genauso schlecht und Gamer kann man nicht recht machen, es sind nur Trolle, es sind nur erwachsene Jungfrauen, die bei ihrer Mutter im Keller wohnen und kein Sozialleben haben und dann all die Klischees.
Ja. All die Klischees. Also die zwei Parteien kann man vielleicht einzeln schon ein bisschen verstehen. Also auf der einen Seite haben wir Frauen jetzt als prominentestes Beispiel, eben die Zoe Quinn, die sehr medienwirksam ist und sich scheinbar auch sehr mit Frauenrollen beschäftigt, wo das Medium halt kritisiert, das darf sie auch und das ist eigentlich auch ganz okay. Ich meine, wenn man ein Medium so anfängt, analysieren und kritisieren, heisst ja eigentlich auch, dass man es ernst nimmt und das ist eigentlich etwas Gutes. Auf der anderen Seite hingegen haben wir die Gamer, die es vielleicht auch schon langsam leid sind, also eher ein Hobby, das ist ja erstens sind das alles, wie schon angetönt, die Verpickelten, die im Keller hocken. Dann sind es auch alles Waffenfans, dann sind es alles Amokläufer, dann sind es alles Leute, die schlecht in der Schule sind.
Ah ja, stimmt, Amokläufer sind es auch.
Und jetzt neuerdings sind sie auch noch sexistisch. Ist schon klar, dass man dann denkt, ja, eigentlich ist es jetzt genug. Man muss ständig sein Hobby verteidigen und das passt einem dann nicht. Vor allem, wenn man denkt, das ist haltlos. Also man hat schon ein bisschen eine Abwehrhaltung, weil man jetzt einfach denkt, nein, da kommt wieder jemand, der unser Hobby angreifen will. Das verstehe ich auch absolut. Das Einzige, was einfach nicht schön gelaufen ist, und das hätte die Zoe Quinn auch wunderbar medienwirksam können einsetzen können, ist einfach, wie diskutiert worden ist. Es ist, wie schon angedeutet, mit sehr viel Hass, und das ist dann nicht nur beim Hass geblieben, es ist dann weitergegangen bis zu Morddrohungen. Und sie hat natürlich schön immer alles auf Twitter wieder gepostet und ist immer berühmter und berühmter geworden.
Sie begreift einfach nicht, wie das Internet funktioniert. Das ist nicht sie als Person, es ist nicht Gaming im Spezifischen. So funktioniert das Internet einfach. Die Leute, wenn sie im Internet posten tun, dann haben sie einfach das Gefühl, dass die grundlegenden Regeln von der Zivilisation nicht mehr gelten. Und man sich einfach benehmen kann, wie man gerade will. Und ich bin mir sicher, dass es sehr viele Leute gibt, die Morddrohungen als ein eigentliches Hobby verfassen tun. Weil es gibt im Vergleich, müsste es ja dann doch ein bisschen viel mehr tatsächliche Mord geben, wenn die alle, die das sagen, das auch tatsächlich machen würden.
Ja, ja, total, total.
Ich möchte mich da schnell einschieben. Also, wo ich von dem Gamergate gehört habe, habe ich lange einfach nicht begriffen, was ist jetzt der Punkt. Es ist ein quasi von der Presse entwickelten Newsartikel, wo sich halt quasi einfach ein Eigenprodukt, wo sie dann wieder drüber schreiben können. Es sind ja verschiedene Diskussionen in dem Gamergate entstanden. Einerseits eben um die Sexismus-Diskussion, andererseits die Industrie, wo angezweifelt wird und dann noch der Gamer an sich oder die Game-Community, wo irgendwie kritisiert wird. Es ist irgendwie kein eigentliches Thema, sondern einfach eine Sammlung von Einzelthemen. Es ist fast ein bisschen, scheint es ja mir, als ob da irgendwie ein bisschen die Krise ausgebrochen ist.
Kannst du sehr wohl eine Logik drin erkennen, wenn du dir schaust, was angefangen hat. Es geht am Schluss um die Integrität von Medien in diesem Bereich. Und man muss jetzt nicht so fest an Verschwörungen glauben, um das ja mal annehmen, dass die Medien nicht wenig daran interessiert sind, dass sich Thema mehr in andere Richtungen verschiebt, weg von ihnen selber. Was ja dann passiert ist.
Auf alle Fälle bewegen wir uns ein bisschen weg von den Meinungen von anderen. Ich selber bin auch der Meinung, dass in vielen Videospielen ein sehr komisches Frauenbild existiert. Schauen wir uns an, was es so für Videospielcharakterinnen gibt. Das sind alles so Xenias, irgendwelche silikonbrüstigen, unpersönlichen Charakter.
Aber das ist nicht Games im Spezifischen, das ist generell Unterhaltungsindustrie, alles. Es gibt ja so ein bisschen Stereotypen an Charakter. Aber das Schlimme ist, Frau ist ein Stereotyp an sich. Es ist nicht so, Frauen fallen die einen von den Typen. Im Normalfall ist Frau ein eigentliches Typus von Charakter. Und da liegt ja mal das Grundproblem. Es gibt einfach der Warrior, der Genius, der Chick. Das ist eine eigene Kategorie.
Jetzt, okay, sagen wir, es gibt Games, wo ein sexistisches Frauenbild darstellen, genauso wie das auch einen Haufen Film gibt. Okay, das ist ja so, das geben wir als Gamer zu und so ehrlich muss das Medium sein, sich das selber einzugestehen. Jetzt vielleicht ein bisschen provokant die Frage, ist das ein Problem? Games wollen ja oft nicht realistisch sein. Ich will ja häufiger Games spielen, um etwas zu erleben, was nicht realistisch ist. Sonst könnte ich auch für die Tür raus, wenn ich Realismus will.
Also wenn du Realismus willst, musst du Desert Bus spielen. Also realistischer als das geht es nicht. Man kann ja sowieso nicht auf kompletten Realismus gehen, weil es ist einfach nicht, Games würden keinen Spass machen, wenn sie realistisch wären. Weil man dürfte quasi in keinem ein bisschen mittelalterlichen Spiel überhaupt Frauenrollen haben, weil die sind ja dort, haben sie sowieso alle müssen am Herz sein und so.
Eben, und darum meine ich, muss denn oder soll denn ein Spiel überhaupt so realistisch sein? Also müssen Spieler überhaupt Frauenbilder vertreten?
Das ist nicht der Anspruch. Ich glaube, es ist einfach zu kritisieren, wie zumindest die grosse Industrie, die Multimilliarden-Industrie, dass die eigentlich sehr ängstlich geworden ist, was Innovationen angeht, vor allem auch in der Story- und Charakterelement. Sie getrauen sich dort sehr wenig. Und wir sind ja jetzt wirklich nicht in einem Zeitalter, wo man muss einfach streng ein Stereotyp bauen, immer wieder die gleichen Frauencharakter machen. Man könnte sich auch mal etwas anderes getrauen. Also zum Beispiel sehe ich da ein gutes Beispiel, ist der Charakter von der Last of Us, von der, wie heißt sie noch?
Ellie.
Ellie, genau. Ist da jetzt nicht so ein Klischee, vielleicht so ein bisschen ein tougheres Mädchen?
Wenn man einen Charakter konstruiert, dann ist die Person zunächst mal geschlechtslos und man macht einfach den Charakter und seine Eigenschaften und seine Rolle in der Story und dann kommt das Geschlecht. Dann und so wirklich eine gute aus. Frauenrolle ist in dem Sinn einfach ein Charakter, wo auch im Prinzip auch ein Mann sein könnte. Aber es ist jetzt halt eine Frau. Es muss nicht genau so sein, aber das ist wirklich ziemlich unsexistisch, wenn man es so konstruiert.
Ja. Also ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, dass mir das teilweise wirklich egal ist, so ehrlich bin ich. Also ob es jetzt ein Mann ist, ob es jetzt eine Frau ist, ist mir egal. Entsprechend ist es mir auch egal, wenn jetzt eine Frau in einer sexistischen Rolle ist. Das ist ein Game. Ich erwarte von einem Game nicht, dass es sich da Mühe wirklich gibt. Games können absolut revolutionäre Frauenrollen präsentieren. Okay, schön und gut. Machen sie es nicht, ist mir das ehrlich gesagt auch egal. Also ein Game ist für mich ein Game. Das muss für mich nicht meine moralischen Werte ändern.
Das gleiche gilt dann auch für Minderheiten aller Art. Also wenn man jetzt einen männlichen Hauptcharakter hat, der ist schwul, dann soll das jetzt nicht unbedingt so sein, dass zwingend das Game und die ganze Story von dem Game geht darum, dass der schwul ist. Man erfährt einfach irgendwann, er ist übrigens auch noch schwul.
Du sprichst es gut an, das ist ja noch das Schlimmste. Wenn es dann schon mal ein Game gibt, wo irgendeine starke Frauenrolle drin ist, wenn es dann auch so aggressiv vermarktet und dir immer wieder vor die Nase gehalten wird, dann wird es dann schon nervig. Das muss unterschwellig passieren, wie du sagst, Andy, das muss natürlich passieren. In dem Moment, wo sie Superwoman präsentiert, wird es irgendwie wieder nervig.
Das Ding ist einfach, es gibt ja die eine Seite für die Industrie, die Multimillionen-Industrie, die haben extrem hohe Entwicklungskosten und wir kennen das auch von Hollywood. Sobald die Kosten so hoch sind, werden extrem viel Marktanalysen betrieben. Und wenn ein Produkt einfach quasi der grossen Masse gefallen muss, dann wird ein Durchschnittswert gewählt bei jeder einzelnen Einheit. Das heisst ein Durchschnittscharakter, also ein Stereotyp. Und daher werden auch eben dort nicht so viel Wagnis gemacht. Und ja, deswegen haben wir auch Charaktere, wie sie irgendwie immer Avengers hast, wie du sie immer Blockbuster hast.
Ja, verstehe ich voll. Also wenn es um so viel Geld geht, ist es nicht wie sicher, das zu machen, was am besten funktioniert. Bevor wir uns jetzt irgendwie würden im Kreis anfangen drehen, wenn wir das hier mal abhocken und ich denke, ein bisschen ein für alle Mal, wären wir auch langsam recht, wenn es auch im Internet ein für alle Mal fertig wäre. Wir sind es nämlich langsam leid. Es hat eh zu nichts geführt. Schluss am Ende ist eine Frau leider recht oft bedroht worden. Das ist unschön. Hankerum kennt man sie jetzt dafür? Das wäre ihr sonst nie passiert. Wäre das nicht passiert, wüsste niemand, wer sie ist. Würde niemand ihr Game spielen. Das hat sie jetzt dafür hoffentlich entschädigt, sie das ein bisschen. Ich kann es nur für sie hoffen. Oder vielleicht dann auch mit dem nächsten Spiel, wenn es dann irgendwo auf der Packung steht, From Zoe Quinn, The Almost Murdered Women from Gamergate oder so irgendetwas. Who knows? Sie hat das recht schlau gemacht, sie hat sich medienwirksam eingesetzt. Man darf auch ein bisschen profitieren, wenn man schon mit dem Leben bedroht wird irgendwie.
Braucht heutzutage nicht viel.
Dann wollen wir das hier langsam abschliessen. Dann wollen wir zum Schluss noch zu einem etwas erfreulicheren Thema kommen. Ich denke, so eine Art Bubentraum trifft es gut. So kommt es auch im Trailer über. Butsch, der ist noch von dir gekommen. Der letzte Punkt hier. Willst du nicht du rasch zwei, drei Sachen darüber sagen?
Es ist schon lange so ein Meme im Internet. Und zwar irgendwie an einen Wunsch, wo das Internet an die Wissenschaftler richtet. Und zwar: You should have invented by now the hoverboard. Und zwar, wie wir es ja aus Back to the Future 2 kennen, das Skateboard, das schweben kann. Eine unglaublich coole Entwicklung, denkt man sich. Und es ist tatsächlich etwas gegangen in die Richtung. Es gibt ein Crowdfunding-Projekt von zwei Wissenschaftlern, wo eine Technologie entwickelt haben, wo eben zu so einem Hovercraftboard führen kann. Aktuell ist das schon bei $300,000 gefundet. Geht noch 52 Tage. Konkret, Technologie ist eine, die wir eigentlich schon ein paar Jahre kennen. Es funktioniert über Elektromagnet. Durch den Elektromagnet, den die entwickelt haben, können sie Objekte zum Schweben bringen. Können auch Gewicht bis 140 Kilogramm tragen. Und zwar etwa so 3 cm über Boden. Die konkrete Verwendung von ihrer Technologie ist jetzt nicht direkt nur an ein Hoverboard verbunden, aber sie tun sich natürlich über das vermarkten, weil das ja sehr populär ist. Und ihre Idee ist es, eben so ein Hoverboard zu entwickeln, wo sie dann hoffen, dass das fertiggestellt ist, nächstes Dezember, also effektiv zu dem Tag, wo Back to the Future 2 spielt.
Es spielt ja irgendwie eher so ein im Herbst von 2015, ich glaube, im Film.
Genau, ja. Also nächstes Jahr sollte das so weit sein. Hoffen wir, die schaffen das auch. Ihr könnt euch das anschauen. Das Projekt heisst Hendo Hoover. Und es gibt bereits ein Video, wo ihr könnt sehen, wie einer auf so einem Prototyp von einem Hoverboard fährt. Das Ganze sieht noch nicht ganz so flüssig aus, wie man sich das vorstellt. Es fliegt ja, es schwebt etwa 3 cm über Boden und es funktioniert nur auf metallischen Oberflächen. Ein Stück weit logisch, wenn man einen Magnet hat. Sie behaupten zwar, sie wollen das auch noch auf anderen Untergründen ermöglichen. Vielleicht ein reiner Gag. Rein theoretisch gelten die magnetischen Gesetze auch bei allen anderen Oberflächen, aber es ist natürlich dann eine minimale Abstoßungskraft, die entsteht. Aber ja, es ist erstaunlich, dass das überhaupt funktioniert. Also so ein Elektromagnet, was das schon um Energie frisst. Es ist auch im Prototyp und am Schluss wahrscheinlich der Fall, dass das Gerät maximal 15 Minuten lang läuft. Und es ist auch sehr schwer. Also das Board mit dem Elektromagnet drin wird sehr schwer, weil einfach Elektromagnet sehr schwer sind von den Bestandteilen, die es dadurch aufgebaut ist. Faszinierend, dass sie es also tatsächlich gemacht haben. Und ja, ihr könnt immer noch baken auf Kickstarter, falls ihr wollt. Ich finde es vor allem noch sympathisch, den Eindruck von der Crowdfunding-Page, dass das nicht ganz die, wie soll man sagen, so die brandeten, nichtssagenden Pseudo-Video, hauptsächlich das Video ist mega professionell. Es ist wirklich eigentlich ein Video von zwei Wissenschaftlern, die Technologie entwickelt haben, gemacht worden ist. Und sie haben ja auch tatsächlich schon ein Produkt, das funktioniert. Also daher ein bisschen nicht das Klischee, das wir erst kürzlich bei South Park gesehen haben, wie wir es auf Kickstarter haben, eine Firma, die für nichts machen Geld verdienen will.
Ja, noch schnell zu der Oberfläche. Also da steht, currently the surface needs to be a non-ferromagnetic conductor. Das ist also im Moment noch die Restriktion. Ihr könnt das, wie gesagt, auf Kickstarter backen. Erfüllt ist das Ziel eigentlich schon lang.
Interessant auch, sie haben Pläne für das Bauen von richtigen Skating-Parks für solche Hoverboards, die eben dann die richtige Oberfläche haben. Also so, man kann sich vorstellen, ich kann dann so über so Wellen zu fahren oder vielleicht sogar eine Art Schanzen. Zum einen ist es ja so, dass die haben keinen eigentlichen Antrieb. Also kann man das Board brauchen wie ein Skateboard, indem man mit dem Fuß am Boden angeht?
Also man sieht es im Video, dass man eigentlich noch nicht steuern kann. Man müsste hinten dran also irgendeine Düse oder so etwas haben, wo einem richtig gibt.
Aber sie haben auch im Video gesagt, sie haben zusätzlich eine Technologie, die es ermöglicht, so ein Hoover-Objekt auch zu bewegen. Also das haben sie auch schon entwickelt. Vielleicht schaffen sie ja sogar noch irgendwie auf Beton zu schweben und dann sind wir immer ein Jahr so weit und können alle zusammen anfangen lernen zu skaten.
Wenn ihr jetzt mal reinschaut, wie schon gesagt, auf Kickstarter und lustig ist noch die Pledges, was man da so bekommt. Also für $1000 könnt ihr schon mal eine Stunde auf so einem Prototyp rumsurfen.
Auch lustig ist, dass sich die ganzen Prototyp-Zeichnungen ganz klar an dem Beispiel von Back to the Future orientieren.
Aber sie dürfen es nicht sagen, in der ganzen Kickstarter-Seite kommt das Back to the Future nie vor. Sie haben sogar noch einen Artikel so, yes, there's a movie und so, aber die Anwälte haben dann gesagt, sie dürfen das da nicht irgendwie zu fest in Verbindung
bringen. So Jerks!
Und was ganz faszinierend ist, für 10'000 bekommt man tatsächlich einen von den ersten Prototypen, also ist man quasi der Erste, der so eins hat. Alle 10 Stück, alle 10 Slots sind weggegangen.
Interessant. Also vielleicht noch wegen dieser Anwältgeschichte, das haben ihre eigenen Anwälte gesagt, das sei besser, das nicht
wer
zu machen.
Wer hat genau das Recht an dem Film? Weil ich möchte wissen, wer ich hassen muss für so, ja, so total dumm sein.
Ja, am Schluss heisst das Board dann eben nicht genau gleich wie der Film und ist deswegen irgendwie schade.
Wer jetzt denkt, dann 1000 für eine Stunde, so viel habe ich nicht. Es gibt übrigens noch eine Stufe, die wäre dann $100 für 5 Minuten.
Ja gut, wir müssen dann noch vor Ort sein, das wird dann noch ein bisschen schwieriger.
Ja, mit dem wollen wir unseren News-Teil für das mal abschliessen und wie wir es immer machen, noch ein kleinen Blick in die nächste Zukunft werfen. Was haben wir schön so an Filmen oder Games, die demnächst rauskommen? Ich habe jetzt gerade schnell in meine Games-Watchlist reingeschaut. Es ist gerade nichts, was jetzt denn gerade seit nahe kommt. So ein bisschen The Evil Within oder auch Alien Isolation habe ich auf dem Radar gehabt. Die sind jetzt neulich rausgekommen, die sollen da recht gut sein. Dann bei mir gross auf der Liste ist natürlich die Halo, die Master Chief Collection, aber zu dem dann später sicher mehr, darum wollte ich da auch nicht zu viel dazu sagen. Jetzt habt ihr noch gerade etwas, was ich jetzt vergessen habe.
Ja, die Pokémon Remakes von Gen 3 für 3DS.
Wann kommen die?
Ja, die kommen da wie so das übliche Datum Ende November. Da kommt etwa ja auch Smash Bros. Für Wii U.
Ah, okay, ah, das ist dann aber noch sehr weit weg.
Also man kann sich jetzt so die Demo für ziehen für die Pokémon Remakes. Wenn man das einmal vor durchspielt, kommt man sogar noch als Bonus ein Pokémon über, wo man sich dann transferieren kann ins spätere Spiel.
Ja, 28.
Also wenn ich mal reinschauen will, dann könnte sich das sogar lohnen, weil das ist dann exklusiv und so.
Gut.
Ja, Hobbit, aber das sehe ich jetzt gerade, das ist der Film Hobbit, kommt auch erst im Dezember. Also das nächste Größere, das vor der Tür steht, ist Halo Master Chief Collection. Und ja, wir werden euch sicher auch über Twitter informieren, falls sich da Möglichkeiten ergeben würden, dass man das in einem Bundle kauft. Bisher ist das noch ein bisschen überraschend, dass noch kein offizielles Bundle angekündigt ist. Halo Master Chief Collection mit der Xbox One, weil das ist ja vielleicht der einzige oder der einzige grosse Seller, den sie auf ihrer Seite haben.
Ja, ich habe auch schon gedacht, also das mag gut das einzige Spiel sein, das ich überhaupt für die Konsole werde kaufen, vielleicht noch das Halo 5 dann als nächstes. Ich weiss, es klingt blöd, aber es ist einfach so. Und wenn sie also für Sachen wie ein FIFA-Bundle haben oder für ein Assassin's Creed ein Bundle haben, also dann können sie ja für das Xbox-Produkt irgendwie auch ein Bundle haben, aber es ist einfach nicht angekündigt. Ich verstehe es ehrlich auch nicht. Naja, vielleicht wissen sie, die Leute kaufen es sowieso. Die Leute kaufen die Konsolen sowieso wegen dem, also brauchen wir gar kein Bundle, verdienen wir mehr.
Ja, das ist natürlich auch eine gescheite Überlegung. Oder irgendwie sind es einfach, haben sie es einfach verschwitzt oder haben sich gedacht, ja, wir machen erst ein grossartiges Spezialbundle mit dem Halo 5.
Das sicher
dann. Und dann sind all die, da sind wir die Verarschten, die quasi dann nicht irgendwie die fancy Halo-Branded-Konsole haben.
Gut, ja, dann wenn wir hier einmal mehr abschliessen, vielleicht ganz am Schluss nochmal den Hinweis, uns gibt es nicht nur als Podcast, nein, wir gehören, wie auch schon angetönt, zum gleichnamigen Blog. Den könnt ihr finden auf nerdybynerds.ch. Wenn ihr auch sonst einmal regelmäßig über kleinere Sachen wollt, informiert werden, dann findet ihr uns auch auf Twitter @nerdybynerds und nerdybynerds findet ihr auch auf Facebook.
Und wenn ich da gerade schamlose Eigenwerbung dafür mache, man findet mich einfach unter Andy Panther gleich geschrieben wie bei Nerdy by Nerds auch auf Twitch, wo ich dann Speedruns streame.
Wann bist du am so on? Wann findet man dich live an den Übungen irgendwie?
Hast Mittwoch und Freitag in der Regel streame ich auf Konsole. Es ist ein langer Weg für das Setup. Und in den Wochenenden ein bisschen unregelmäßiger. Mit momentan einem fixen Termin am Sonntagabend, die Diddy Kong Racing 100% Race mit der Community.
Gut, also wer da mal reinschauen will, ist natürlich herzlich dazu eingeladen. Dann bedanke ich mich bei euch beiden fürs Dabeisein und man hört sich dann spätestens beim nächsten Mal wieder. Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.
Ciao miteinander.
Und ciao all Hörer und Hörerinnen dort aus. Danke fürs Zuhören. Bis bald.